Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, gesponsert von Kraken, eine US-amerikanische Kryptobörse, die jetzt nach Europa, insbesondere nach Deutschland expandiert. Ihr könnt euch dort anmelden und auch einen Neukundenbonus abgreifen. Ihr seht natürlich auch hier den QR-Code eingeblendet, über den ihr das machen könnt, aber natürlich auch einen Link unter dem Video. Ja, damit möchte ich sofort in Medias Res gehen und heute mit den Kryptos auch gleich beginnen. Danach komme ich aber auch noch zu einigen Einzelaktien, aber derzeit der Kryptomarkt im Fokus, ganz einfach deshalb, weil es hier deutlich nach unten geht. Der Bitcoin zuletzt an seinem gleitenden Durchschnitt, exponentiell gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, EMA 200 kurz gesagt, gescheitert, so im Bereich 82.000. Mittlerweile ist er natürlich auch weitergefallen in den Bereich um 80.000 Dollar. Und nachdem er dort gescheitert ist, kam Verkaufsdruck auf. Zuletzt ein regelrechter Sell-off. Die Unterstützung im Bereich 70.000 plus minus 2.500 Dollar wurde ja durchschritten, unterschritten, wie ein heißes Messer eben durch Butter geht. Und dann haben wir die 60.000er Marke angetestet, wo ich ja in der Vergangenheit den Boden gesehen habe. Und dort ist er natürlich auch erstmal ein bisschen nach oben abgeprallt. Allerdings, das ist derzeit auf Messers Schneide. Und wenn die Marke von 60.000 US-Dollar bricht, dann bekommen wir aus charttechnischer Sicht Verkaufssignale, die den Kurs auch nochmal in Richtung 50.000 oder darunter treiben könnten. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum der Bitcoin und die Kryptos so unter Druck stehen. Wir haben natürlich den Iran-Krieg, der für stark steigende Ölpreise gesorgt hat, aber die Ölpreise beruhigen sich zuletzt, liegen aktuell sogar, egal ob Brent oder WTI, WTI, unter 100 Dollar, natürlich auf einem erhöhten Niveau und inflationstreibend, aber doch deutlich unter den Höchstkursen. Und als die Ölpreise die Höchstkurse hatten, da lag der Bitcoin noch deutlich darüber. Also insofern kann man sich schon fragen, wie das zusammenpasst. Aber wir haben natürlich jetzt einen neuen Notenbankchef in den USA bekommen, Kevin Warsh, der ebenso wie sein Vorgänger Jerome J. Powell von eben Donald Trump nominiert worden ist. Das möchte Donald Trump natürlich heute vielleicht nicht mehr wissen, war aber seinerzeit eben Fakt. Und man hat eigentlich gedacht, okay, dieser Kevin Warsh, das ist eher geldpolitisch eine Taube, weil Trump ja natürlich tendenziell sinkende oder niedrigere Zinsen in den USA sich wünscht. Allerdings gibt es jetzt natürlich die Macht des Faktischen aufgrund der gestiegenen Ölpreise, der erhöhten Ölpreise, Inflationsdruck. Und in einem solchen Szenario kann natürlich ein Kevin Warsh auch die Zinsen nicht senken, zumal man sagen muss, er ist ja auch als Notenbankchef zwar der Hauptverantwortliche für die Geldpolitik, aber er muss natürlich dieses Gremium, den Offen Marktausschuss, Federal Open Market Committee, hinter sich bekommen. Und da ist halt die Frage, ob das klappen wird. Dennoch muss man auch sagen, wenn man sich die entsprechenden Erwartungen anschaut, die Anleihenmärkte erwarten 2 bis 3 Zinserhöhungen in den USA in den nächsten Monaten. Das CME FedWatch-Tool tut sich da etwas schwerer, sieht hier maximal eine Zinserhöhung und aktuell deutet auch noch nichts darauf hin, dass das kurzfristig passieren wird, sondern eher zum Jahresende hin. Und das ist zwar jetzt nicht gut für den Bitcoin und die Kryptos, weil die natürlich Liquidität brauchen, aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass der Kurs deswegen stürzen müsste, zumal er ja zuvor, wie gesagt, auch teilweise über die Marke von 80.000 US-Dollar geklettert war. Insofern kann man sich, wie gesagt, schon fragen, ob es wirklich die Zinsspekulationen sind. Aber hier kommt natürlich auch noch hinzu, die Bank of Japan hat in Kürze ebenfalls eine geldpolitische Sitzung. Und dort wird natürlich darüber spekuliert, dass in Japan die Zinsen weiter angehoben werden könnten. Hier muss man sagen, Japan kommt ja aus einer jahrelangen Nullzins- oder sogar Negativzinsphase und hat jetzt schon mehrfach die Zinsen auch erhöht. Und tatsächlich ist es ja so, dass es auch diesen Carry-Trade gab. Sprich, man hat sich aufgrund der Null- oder Negativzinsen in Japan verschuldet, hat dieses Geld dann hier in den Westen transferiert, hat also Yen gegen hauptsächlich US-Dollar dann getauscht und hat dann mit US-Dollar US-Assets gekauft. In erster Linie waren das natürlich meistens Technologieaktien und somit doch die Kurse befeuert. Wenn jetzt natürlich die Bank of Japan weiter auf die Bremse treten sollte, dann könnte das diesen Carry-Trade kurzfristig ein bisschen eindämmen. Ich glaube nicht, dass er sofort aufgelöst wird, denn die Zinsen dafür sind in Japan eigentlich immer noch zu niedrig. Und generell muss man auch sagen, vor 3-4 Monaten, da hätte ich noch gedacht, okay, die Bank of Japan liegt far behind the curve, müsste jetzt mehrere Zinserhöhungen vornehmen, um da wieder ins Lot zu kommen. Mittlerweile muss man aber sagen, ja, sie liegt immer noch behind the curve und es könnten tatsächlich auch Zinserhöhungen kommen, aber es hat sich doch deutlich abgeschwächt, die Erwartungen, und es ist hier nicht davon auszugehen, dass die Leitzinsen in Japan jetzt in den nächsten Wochen und Monaten durch die Decke gehen. Also insofern eine etwas komische Situation aus charttechnischer Sicht, die Sache aber klar, am EMA 200 gescheitert der Bitcoin, dann unter Druck geraten, die Unterstützung bei 70.000 nachhaltig gebrochen und jetzt kommt es eben drauf an, ob die 60.000 halten. Ein erster Test, der jetzt vorgestern morgens gegen 5 vorgenommen wurde, der war positiv, da ist der Kurs dann nach oben abgeprallt, aber wir handeln natürlich nur knapp darüber und ein schwacher Tag und wir sind darunter und von daher ist das Ganze sehr, sehr kritisch. Ebenfalls kritisch natürlich bei anderen Kryptowährungen. Wir hatten zuletzt ja NIR Protocol, was sehr schön als KI-AI-Trade aufgegangen ist. Da sind jetzt auch die Hälfte der Kursgewinne wieder weg. Aber wir sehen natürlich auch bei Cardano jetzt Meldungen, die alles andere als schön sind. Denn Charles Hoskinson, den ich ja in der Vergangenheit immer wieder dafür kritisiert habe, dass er, wenn die Zeiten gut sind, sich vor jede Fernsehkamera oder in jedes Interview drängt und alles Mögliche da beschwört, was es da an Positiven gibt. Aber sobald dann die Zeiten negativ sind, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja auch eine erfolgreiche Fernsehserie in Deutschland, dann hört und sieht man nichts mehr von ihm, dann zieht er sich zurück. Und genau das hat er jetzt nochmal auf die Spitze getrieben, denn er hat angekündigt, als Chef von Cardano, der ADA gehört ja da als Kryptowährung dazu, sich zurückzuziehen, eine Pause einzulegen. Hinzu kommt, dass TapTools, ein Projekt, was auf Cardano basiert hat, jetzt seinen Betrieb einstellen wird. Und dann hat er gleichzeitig auch noch davor gewarnt, dass es da zu weiteren solchen Einstellungen kommen könnte und dass das Cardano-System natürlich belasten würde. Ja, das heißt, wir haben jetzt die Situation, Charles Hoskinson, der in guten Zeiten vor jede Kamera tritt und alles in den Himmel lobt, der warnt jetzt davor, dass es hier alles in die Kurze gehen könnte und zieht sich dann zugleich zurück. Also genau das Verhalten, was ich ihm immer vorgeworfen habe und da kann man einfach nur noch den Kopf schütteln. Und insofern lobe ich mir da tatsächlich Justin Sun von Thron, der in der Vergangenheit ähnlich drauf war, der sich aber mittlerweile komplett gewandelt hat und deswegen wahrscheinlich auch der TRX deutlich besser gelaufen als der ADA in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz bleibt Cardano ein interessantes Projekt, der ADA durchaus interessant, aber derzeit muss man am Kryptomarkt erstmal einen Boden abwarten. Ja, und der Kursrutsch bei Cardano auf den tiefsten Stand seit mehr als 5 Jahren, der zieht natürlich dann auch ähnliche Smart Contract Projekte und das Nummer 1 Smart Contract Projekt ist natürlich Ethereum mit nach unten. Der Kurs hier 5% im Minus unter die wichtige charttechnische Unterstützung bei 1.700 US-Dollar gefallen. Aber bei Ethereum, beim Ether muss man auch sagen, vor etwa einem Jahr, im April 2025, lag der Kurs teilweise sogar unter 1.500 Dollar und im August, also viereinhalb Monate später, war ja dann bis auf knapp 5.000 Dollar gestiegen. Es kann also am Kryptomarkt schnell gehen, dennoch derzeit würde ich mich da so ein bisschen zurückhalten, würde da nicht allzu viel machen, würde auch den Bitcoin derzeit noch nicht kaufen, bis klar ist, ob eben dieser Boden hält und ob das ein belastbarer Boden ist. Und wenn der denn halten sollte, dann wäre das natürlich wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, doch Positionen auf- oder auszubauen. Aktuell sollte man, wenn man schon lange dabei ist, so wie ich, seine Positionen einfach halten. Ich habe schon härtere Zeiten erlebt als aktuell, denn generell muss man natürlich auch sagen, die Stimmung, das Markt Sentiment ist derzeit so schlecht wie zuletzt zu Zeiten des Corona-Crashs. Damals hatten wir auch eine lange Phase, wo am Kryptomarkt nichts ging. Dann sind die Kurse langsam in Bewegung gekommen, langsam nach oben und dann kam der Corona-Crash und es ging nochmal alles kräftig nach unten und viele haben dann die Nerven verloren, haben verkauft und anschließend kam es dann eben zu dieser Monster-Rally. Ob das jetzt wieder so sein wird, muss man natürlich abwarten, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube nach wie vor, dass der Bitcoin überleben wird, dass Ethereum und einige andere überleben werden. Allerdings wird am Kryptomarkt wahrscheinlich jetzt auch mal groß reine gemacht und zum Beispiel diese ganzen Metaverse-Projekte, da werden viele eben nicht mehr auf die Beine kommen, so ehrlich muss man auch sein. Deswegen haben wir uns zum Beispiel im TAX-Service auch immer aus diesen Metaverse-Projekten weitestgehend rausgehalten. Ja, wenn euch das Video gefällt, trotz der aktuell schlechten Lage am Kryptomarkt, dann natürlich gerne teilen und so andere auf den Kanal aufmerksam machen und natürlich das Video hypen, liken und insbesondere kommentieren. Ihr bekommt da immer zeitnah eine Antwort. Gestern war hier Feiertag in Rheinland-Pfalz, Trier, alte Bischofsstadt, deswegen sehr katholisch geprägt und da haben wir natürlich von Leichnam Feiertag gehabt, deswegen gestern auch mal keine Antwort vielleicht, aber grundsätzlich versuche ich immer zeitnah zu antworten, wobei manchmal der Google-Algorithmus ein bisschen komisch ist, denn eigentlich sehe ich ja in meinem Tool, was im Hintergrund läuft, die ganzen Kommentare und zwar so, wie sie auch abgegeben worden sind in der zeitlichen Reihenfolge. Aber manchmal lässt der da einfach einen weg, aus welchem Grund, weiß ich nicht. Deswegen kann es im Einzelfall auch mal vorkommen, dass es länger dauert, bis ich eine Antwort abschicken kann, weil ich das dann erst unter dem Video selbst sehen muss. Aber in der Regel, wie gesagt, versuche ich das möglichst schnell und möglichst zeitnah alles zu erledigen. Ja, und damit kommen wir von den Kryptomärkten, die derzeit ohnehin kurzfristig uninteressant sind, zu den Aktienmärkten. Und da hatten wir natürlich die Quartalszahlen von Broadcom. Ich hatte im letzten Video ja auch darauf hingewiesen, habe die Erwartungen hier genannt, die es doch zu erfüllen galt. Und ich hatte auch gesagt, ich erwarte eigentlich, dass Broadcom diese Quartalszahlen, diese Erwartungen mindestens erfüllen, wahrscheinlich übererfüllen wird. Und trotzdem würde ich die Aktie nicht im Vorfeld kaufen, weil man eben nicht weiß, wie sie darauf reagiert. Und genau das ist dann auch passiert. Broadcom hat überzeugende Zahlen vorgelegt, hat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Beim Ausblick war man auch nicht so schlecht, wie das teilweise in den Medien dargestellt wurde. Einige Analysten hatten halt nur exorbitant hohe Erwartungen, das muss man auch so ganz klar sagen. Aber das, was das Management bisher vorgegeben hat, nämlich in 2 Jahren im Bereich KI oder AI-Chips 100 Milliarden US-Dollar Umsatz zu machen, daran hat man festgehalten. Einige Analysten sind halt nach oben geprescht und hatten da die Erwartungen auf bis zu 115 Milliarden nach oben geschraubt. Und das hat das Management eben nicht mitgemacht. Ja, und sei es wie es sei, aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich weil die Aktie im Vorfeld stärker gestiegen war, kam es dann zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie gestern teilweise mehr als 15% im Minus, zum Handelsende immer noch knapp 13%. Und das hat in den USA auch zu Medienberichten geführt, dass Broadcom eine der 5 größten Kursverluste an der Börse produziert hat, die es jemals gab, wenn man auf die Market Cap schaut. Denn mit diesen minus knapp 13% wurden etwa 280 Milliarden US-Dollar an Market Cap vernichtet. Und da gibt es nur 3 Unternehmen, ich glaube Meta, Apple und Microsoft, die in der Vergangenheit an einem einzelnen Handelstag schon mal mehr an Market Cap verloren haben. Man muss natürlich sagen, prozentual haben einige andere Aktien, gerade im Biotech-Sektor, wenn es da schlechte Daten gibt, ist das oftmals gang und gäbe, dass eine Aktie 80-90% verliert. Aber das sind dann halt auch Unternehmen, die zuvor vielleicht einen Börsenwert von maximal 1 oder 5 Milliarden haben. Und insofern wird da natürlich nicht ganz so viel Kapital auf einmal vernichtet. 280 Milliarden wie bei Broadcom ist schon eine Hausnummer. Wie sollte man jetzt mit der Aktie weiter verfahren? Aus meiner Sicht, ja, dieser Rücksetzer durchaus willkommen. Man sollte vielleicht noch ein paar Tage abwarten. Gibt jetzt sicherlich noch das ein oder andere Analystenrating, was nochmal auf dem Kurs lasten könnte. Aber tendenziell waren die Zahlen aus meiner Sicht nicht so schlecht, der Ausblick nicht so schlecht. Und deswegen sollte sich die Aktie zügig fangen. Und von daher könnte das ein willkommenes Dip sein, das man kaufen kann. Ja, aufgrund von Broadcom, natürlich dann auch gestern der Philadelphia Semiconductor Index unter Druck, hat etwas mehr als 2% verloren. Allerdings ausgehend nahezu von Allzeithoch. Von daher hält sich das dann auch in Grenzen. Nichtsdestotrotz einige Einzelaktien, wie zum Beispiel Micron Technology, haben auch stärker unter Druck gestanden. Die Aktie war ja zuletzt über 1.000 Dollar gestiegen, ist dann jetzt gestern auf knapp unter 1.000 Dollar zurückgesetzt. Außerbörslich notiert sie jetzt nochmal 30, 40 Dollar niedriger, so im Bereich 960 Dollar. Aber auch hier glaube ich, kurzfristig kann das durchaus eine Chance bieten für Trader. Die können hier vielleicht den Dip auch kaufen. Langfristig bin ich durchaus auch positiv für diese Aktien gestimmt. So ist das nicht. Ich denke aber, dass wir langsam aber sicher dabei sind, gerade im Chipsektor eine Spekulationsblase aufzubauen. Und die wird irgendwann platzen. Ich vermute aber, dass das Ganze noch einige Monate bis zu einem Jahr nach oben gehen kann und dann erst der große Big Bang kommt. Und dann muss man allerdings aufpassen, dass man rechtzeitig raus ist. Deswegen auch der Hinweis zuletzt, dass man durchaus auf dem Weg nach oben hin und wieder mal Teilgewinne mitnehmen kann. Das ist nicht als Crash-Warnung zu verstehen. Ich bin weit davon entfernt, ein Crash-Prophet zu sein oder zu werden. Aber es schadet halt nichts, wenn man auch mal ein paar Chips vom Tisch genommen hat. Gerade wenn man die Aktie vielleicht sehr tief gekauft hat. Eine Micron gab es ja teilweise vor einem Jahr für unter 100 Dollar. Und wenn man dann jetzt für über 1.000 vielleicht mal die Position um 10-15% reduziert, dann nimmt man ja eigentlich nur den Einsatz so ein bisschen raus und dann lässt sich auch mit der Restposition ruhiger schlafen, selbst wenn es dann mal zu einem größeren Dip kommen sollte. Ja, das dazu. Dann möchte ich einen kurzen Schwenk zum deutschen Markt machen. Der DAX schlägt sich zuletzt eigentlich ganz tapfer, nachdem er zuvor allerdings wieder unter die 25.000-Punkte-Marke gefallen ist. Ich hatte hier im Video zuletzt die Aktien von Scout24 und Symrise als positiv dargestellt und insbesondere Scout24 macht jetzt in den letzten Tagen auch schon Freude, ist schon von den Tiefs etwas mehr als 10% angesprungen. Ich denke aber, dass das Comeback hier noch weitergehen kann. Das Unternehmen ist aus meiner Sicht ganz gut aufgestellt, die Bewertung okay. Ob die Aktie unbedingt in den DAX gehört, das sei mal dahingestellt. Da hatte ich in der Vergangenheit bei Delivery Hero und anderen auch schon Zweifel, aber sie ist halt nach den Kriterien in den DAX aufgenommen worden. Seitdem sie im DAX ist, ist sie nicht mehr so gut gelaufen, aber ich denke, wie gesagt, dass es sich hier um ein gesundes, fundamental gut aufgestelltes Unternehmen handelt und deswegen im Bereich 70 Euro, wo es sie zuletzt gab, ist sie tendenziell eher unterbewertet und daher aus meiner Sicht kaufenswert. Bei Symrise ähnliche Situation. Es gibt ein Oligopol im Bereich der Duft- und Geschmacksstoffhersteller. Givaudan aus der Schweiz ist doch der große Player, aber Symrise hat sich in dieses Oligopol hineingekämpft, das so aus 4-5 Unternehmen besteht und Oligopole mag insbesondere ein Warren Buffett eigentlich sehr, sehr gerne, weil es eben bedeutet, der Wettbewerbsdruck in diesem Sektor ist meistens nicht so besonders groß, dementsprechend hohe Preissetzungsmacht und dementsprechend hohe Margen und hohe Gewinne. Bei diesem Sektor kommt noch hinzu, es gibt 4, 5 große Anbieter, die teilen sich etwa so 80% des Marktes. Dann gibt es noch einige kleinere. Das heißt, es besteht durchaus noch die Chance, durch Zukäufe, durch Akquisitionen etc. weiter auch anorganisch zu wachsen. Aber prinzipiell auch das organische Wachstum hier ganz okay. Und die Aktie zuletzt auch deutlich unter Druck geraten, war ja im Top weit über 100 bei 120 Euro. Und jetzt gibt es sie für unter 80. Ich glaube, mittelfristig kann man da nicht so viel falsch machen, zumal es da auch wahrscheinlich schöne Dividendensteigerungen in naher Zukunft geben wird und das die Aktie dann ebenfalls interessant macht. Ja, ansonsten auch der Softwaresektor in Deutschland, eine SAP sicherlich zu nennen, der ganz interessant wird. In den USA Salesforce, ServiceNow, die teilweise ja kurzfristig große Kurssprünge gemacht hatten, wo ich dann auch gesagt habe, ja, bei ServiceNow, wenn die in kurzer Zeit fast 50% plus machen, da ein bisschen langsam rangehen und auch mal auf Rücksetzer warten, vielleicht kriegt man die nochmal unter 120 Dollar. Und genau das ist jetzt zuletzt passiert. Deswegen, jetzt ist die Aktie wieder interessant. Bei 130, 135 würde ich kurzfristig nicht mehr auf den Fahnenzug aufspringen, aber bei solchen Rücksetzern, bei solchen Dips kann man auf solche Aktien durchaus setzen. Ja, und dann noch ein paar weitere Aktien aus den USA, die zuletzt im Fokus stehen, aufgrund beispielsweise von Quartalszahlen. Gestern Abend Lululemon mit relativ schwachen Quartalszahlen, muss man sagen, Gewinn die Aktie, die Erwartungen 1,69 genau getroffen, beim Umsatz leicht darüber gelegen, aber den Ausblick gesenkt, die Aktie deswegen außerbörslich 10% im Minus. Generell Lululemon, ein Unternehmen ja aus dem Sportartikelbereich, da haben ja andere wie Adidas, wie Nike, wie Puma auch zuletzt Probleme gehabt, aber Lululemon sehr stark auch noch auf Yoga fokussiert, hat dort Yoga, Matten, Yoga, Hosen und so weiter teilweise zu horrenden Preisen in der Vergangenheit verkauft, aber die Verbraucher haben es mitgemacht. Jetzt aber läuft die US-Wirtschaft generell nicht mehr so gut. KI sorgt auch dafür, dass teilweise Arbeitsplätze verloren gehen, hochbezahlte Arbeitsplätze verloren gehen und da sieht man den Druck. Von daher hier im US-Konsumgüterbereich sollte man aufpassen, da läuft es schon länger nicht rund. Man sieht das ja auch an den Fastfood-Ketten Chipotle, Mexican Grill, McDonald's und so weiter, die Aktien zuletzt auch unter Druck. Dann ebenfalls nachbörslich gestern oder zum Handelsende hin unter Druck die Aktie von Celsius Holdings. Habe hier mal eine solche Dose, die es auch mittlerweile hier in Europa, in Deutschland zu kaufen gibt, mitgebracht. Und das ist ein Energy-Drink-Unternehmen, das in den letzten Jahren sehr, sehr stark expandiert ist. Man hat sie schon als neue Red Bull oder als neue Monster, um mal einen Aktienvergleich auch zu haben, gesehen. Die Aktie ist aber zuletzt unter Druck geraten, hat sich von den zwischenzeitlichen Höchstkursen halbiert. Grundsätzlich aus meiner Sicht eine Übertreibung. Aber jetzt gestern gab es dann erneut negative Nachrichten. Die gab es schon in der Vergangenheit einmal. Damals hat man Celsius vorgeworfen, ja, aufgrund der Werbung hier die Verbraucher in die Irre zu führen. Man dürfe halt maximal 2 solche Energy-Drink-Dosen pro Tag trinken. Und da gab es einige Studenten, die haben mehr getrunken und sind dann an den Folgen angeblich verstorben. Ist natürlich im Einzelfall immer ein tragisches Schicksal und möchte ich auch gar nicht kleinreden. Nur es hat natürlich ein Erwachsener, ein Volljähriger auch eine gewisse Verantwortung. Und wenn man halt weiß, man soll nur 2 Energy-Drink-Dosen pro Tag maximal trinken und kippt sich dann jeden Tag 5 oder 7 rein und am Ende leidet die Gesundheit darunter, naja, dann ist das irgendwie auch dann meine Verantwortung. Nichtsdestotrotz, in Amerika gibt es natürlich immer gerne Klagen und da gab es schon eine Klage, hat damals den Kurs belastet und jetzt gibt es eine neue Klage, denn eine Familie aus Texas, eine 17-jährige Tochter der Familie, die ist jetzt gestorben und das schiebt man jetzt Alani Nu, die ja von Celsius vor einigen Monaten übernommen worden sind, in die Schuhe. Bei Alani Nu sei der Koffeingehalt erhöht und das sei nicht transparent genug kenntlich gemacht worden, deswegen habe dieses Mädchen zu viel dieser Trinks, auch so eine Art Energy Drink zu sich genommen und sei jetzt dann an einem vergrößerten Herzen gestorben aufgrund dauerhaft zu hohen Koffeinzufuhr. Das, wie gesagt, ist halt so eine Sache. In dem Fall muss man auch sagen, 17 Jahre, die ist noch nicht volljährig. Allerdings haben dann auch Eltern eine gewisse Verantwortung. Und mit 17 ist man natürlich jetzt auch kein Kleinkind mehr. Also eine gewisse Verantwortung kann man da auch schon selber übernehmen. In Deutschland darf man zum Beispiel ab 16 auch schon Alkohol trinken zum Teil. Und von daher, wie gesagt, ist das immer so eine Sache. Allerdings kurzfristig lastet das natürlich auf dem Kurs. Das sollte man jetzt mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber wenn sich da abzeichnet, dass es zu einer Lösung kommt, dann könnte die Celsius-Aktie natürlich auch wieder interessant werden. Ja, und dann hatten wir gestern Abend auch noch Quartalszahlen von Rubrik aus dem Technologiesektor. Da muss man sagen, alles in Ordnung. Statt eines Verlustes einen Gewinn ausgewiesen. Der Umsatz auch über Erwartungen, die Prognosen angehoben. Beat and Raise, was will man eigentlich mehr? Die Aktie verliert trotzdem außerbörslich leicht, muss man allerdings sagen, so etwa 2%. Hier muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Aktie im Vorfeld der Quartalszahlen des Quartalsberichts eben sehr stark gestiegen war. Und da haben also einige Trader wahrscheinlich auf sehr, sehr gute Zahlen gewettet. Die sind jetzt gekommen und dann heißt es eben Sell the Facts, jetzt werden Gewinne mitgenommen. Das hält sich aber in Grenzen und sollte es hier doch aufgrund der Schwäche des Gesamtmarktes vielleicht zu größeren Kursrücksetzern kommen, die Aktie vielleicht nochmal im Bereich von 70 oder unter 70 Dollar zu haben sein, dann ist sie aus meiner Sicht eigentlich ein Kaufkandidat. Zwar ist das Kursumsatzverhältnis hier mit 10 recht hoch, Kursgewinnverhältnis ist auch sehr schwer abschätzbar, weil eigentlich die Analysten für dieses Geschäftsjahr, das im Januar 2027 abläuft, das Geschäftsjahr ist gegenüber dem Kalenderjahr also leicht verschoben, da haben die Analysten eigentlich einen Verlust erwartet, jetzt ist ein Gewinn erwartet, aber dann hat man natürlich ein KGV wahrscheinlich von weit über 100. Das wirkt auf den ersten Blick teuer, aber wenn man eben sieht, dass das Unternehmen konstant sehr, sehr stark wächst, immer wieder seit dem Börsengang die Umsatz- und Gewinnerwartungen nicht nur getroffen, sondern deutlich übertroffen hat, jetzt auch schon deutlich profitabler ist als damals erwartet, ja, dann muss man sagen, läuft es hier eigentlich ganz gut und dann ist diese Bewertung auch für diese Wachstumsraten durchaus in gewisser Weise auch gerechtfertigt. Ja, und zu guter Letzt wollte ich dann nochmal auf DLMED Group zu sprechen kommen. Die hatte ich ja letztens hier im Video so zum Ende hin als Top-Tipp vorgestellt. Die Aktie ist dann seinerzeit sehr stark nach oben gegangen. Ich hoffe, dass das nicht aufgrund meines Videos passiert ist. Hat jetzt diese Kursgewinne aber wieder abgegeben. Ich hatte seinerzeit schon gesagt, ich würde nicht in die Euphorie hineinkaufen, sondern bei einem Rücksetzer. Das ist jetzt möglich. Und DLMED Group ist natürlich ein Unternehmen, das unter anderem kritische Rohstoffe ja zur Verfügung stellt, aber auch Technologien, wie sie eben in Satelliten zum Einsatz kommen. Und alleine SpaceX, die ja jetzt am 12. Juni an die Börse gehen, hat mittlerweile über 70.000 solcher Satelliten im Orbit herumkreisen. Und da sollen auch noch weitere dazukommen. Jeff Bezos hat ja auch dieses Unternehmen, wo ja zuletzt so eine Rakete beim Start explodiert ist. Und auch weitere Milliardäre sind mittlerweile auf dem Weg in den Weltraum. Aber natürlich Elon Musk mit SpaceX und eben Jeff Bezos sind da allen anderen einen Schritt voraus. Und ich glaube, dass hier dieser ja, Weltraumboom noch eine ganze Weile weitergehen kann. Und dann ist natürlich so ein Small Cap, wie es die DLMED Group ohne Zweifel ist, denn die haben jetzt hier einen Börsenwert im Bereich 500, 600 Millionen US-Dollar. Ein absolut interessantes Ding, denn wenn natürlich hier Fantasie reinkommt, dass man sagt, okay, es werden immer mehr Satelliten gebaut und in den Orbit geschossen, ja, und da braucht man eben diese Rohstoffe und diese Technologie von DLMED Group, ja, dann dürfte es hier zu Umsatz- und Gewinnexplosionen kommen und dementsprechend der Aktienkurs durch die Decke gehen. Und dann kann natürlich aus einem Unternehmen, das jetzt 500, 600 Millionen wert ist, schnell auch mal ein Unternehmen werden, was 5 oder 10 Milliarden wert ist. Und dann hat man eben schon eine Verzehnfachung oder mehr im Kurs. Ich möchte die Aktie an dieser Stelle aber nicht pushen. Es ist ein Small Cap, es ist durchaus spekulativ, dort hineinzugehen. Deswegen schaut euch das auf jeden Fall in Ruhe an. Es ist auch keine Empfehlung, sondern nur ein Tipp, ein Hinweis, dass ihr euch die Aktie mal anschauen solltet. Am Ende müsst ihr eure Anlageentscheidung selber treffen und wenn ihr damit Gewinne macht, wie das ja zuletzt bei vielen Aktien auch möglich war, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Wenn ihr aber Verluste macht, wendet euch bitte nicht an mich oder den Kanal, denn wir haben hier einen klaren Haftungsausschluss. Wie gesagt, ich gebe hier immer nur meine Meinung zum Besten und ich habe natürlich auch keine Glaskugel, beziehungsweise habe ich hier schon, aber die kann leider die Zukunft auch nicht vorhersagen. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein. Wie gesagt, das Video am heutigen Freitag aufgrund des gestrigen Feiertags. Es geht natürlich jetzt in Zukunft auch immer ja, in den Podcast hinein und ich habe mir auch überlegt, das werde ich allerdings auch noch mit dem Cutter besprechen müssen, ob wir in Zukunft vielleicht montags und freitags die Videos machen und vielleicht mittwochs dann noch einen Podcast dazu, sodass wir Montag, Mittwoch und Freitag immer Content für euch hätten, aber wie gesagt, aktuell ist das noch nicht der Fall. Aktuell bleiben wir mal noch bei Dienstag und Donnerstag und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen wie immer ein schönes und entspanntes Wochenende, ein sonniges Wochenende und dann hören wir uns am Dienstag an dieser Stelle wieder. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.